Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Ramona Westhof.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Eine Jogginghose ist für mich so eine graue Stoffhose, ne? Aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt eine Jogginghose. Weil es ist ja vom Material schon was anderes.
Ich finde es gerade noch gemütlich und es wird auch noch erlaubt, deswegen habe ich es dann auch angezogen.
Also du hast jetzt ein Schlupfloch gefunden quasi?
Ja. Würde ich so sagen.
Das war eine Meldung diese Woche. Eine Schule in NRW verbietet Jogginghosen. Der WDR hat darüber mit SchülerInnen gesprochen. Der Trick hier ist übrigens Leggings. Sieht auch okay aus und ist mindestens genauso bequem. Ist für diese Sendung aber auch egal. Wir haben nämlich heute Casual Friday. So nennen wir dieses Format, in dem wir am Ende der Woche auf die Popkulturthemen zurückgucken, die uns gerade besonders beschäftigt haben. Mit zwei Gästinnen. Und zwar Nadja Scheherde und Lara Kalbart. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, sehr schön, Nadja ist da. Nadja ist nämlich in der Leitung. Die ist uns gerade aus Bielefeld zugeschaltet. Da wohnst du, bist Soziologin und Autorin und hast auch eine Popkulturkolumne. Passt das ungefähr so? Habe ich was Wichtiges vergessen?
Ich glaube, das passt alles. Ich habe auch noch einen normalen Tagesjob, aber der ist im Radio eher irrelevant.
Jetzt bist du uns als Popkulturexpertin zugeschaltet. Was ist dein Sternzeichen?
Wassermann.
Ah, guck mal, ich auch. Schön. Sprechen wir gleich drüber, was Wassermänner alles so können. Lara Kalbart, die steht mir gerade hier im Studio gegenüber, freie Journalistin, Podcasterin, beschäftigt sich bei uns vor allem, ist häufiger nämlich bei uns zu Besuch mit, du hast das auf einer Seite, wo du dich beschreibst, genannt queere Nerdkultur, das habe ich über dich gelesen, bist vor allem mit Comic-Themen bei uns, das kommt hin, ne?
Ja, aber mittlerweile auch viel Serien, Streaming und Filme und so.
Also okay, also kannst du allem, was wir heute dabei haben, viel sagen?
Ich denke schon, ja.
Was ist deine beste Apokalypse-Skill? Was würdest du machen, wenn die Zombies kommen?
Hoffnung verbreiten.
Oh, das ist schön.
Ich halte die Moral oben.
Das ist schön.
Bin nicht gut mit Händen, mit Basteln. Ich hab's nicht so mit der Gewalt, aber ich kann vielleicht zu Hause die Leuten eine gute Stimmung, dass eben nicht alles scheiße ist.
Oh, das ist schön, das ist sehr, sehr wichtig. Und falls Sie sich zu Hause fragen, warum wir uns hier alle duzen, Lara und ich kennen uns eben, Lara ist häufiger hier und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns mit Nadja auch duzen, weil das ist ein bisschen einfacher, dieses gesammelte Du. So, jetzt zur Aufgabe. Ihr hattet Hausaufgaben für diese Sendung. Wir haben euch nämlich gebeten, Popkulturthemen mitzubringen, die euch diese Woche besonders beschäftigt haben oder die euch auch generell sehr viel beschäftigen. Und Lara, du hast für uns den neuen Comic von Liv Strömquist dabei. Das ist eine ziemlich bekannte schwedische Comiczeichnerin, macht so analytische Comic in einem Zine-Stil, also mehr so Pop als Hochglanz. Über zuletzt sowas wie Beziehungen, Frauenfeindlichkeit, Schönheit, man lernt da immer sehr, sehr viel in diesen Büchern. Jetzt ist also gestern ihr neuer Comic erschienen, Astrologie. Wieso hast du den mitgebracht?
Aus zwei Dingen. Also zum einen ist es natürlich so, dass sie mittlerweile schon sowas wie ein internationaler Comic-Superstar in Europa ist. Und wenn Liv Strömquist ein neues Buch rausbringt, ist es einfach immer spannend, was hat sie sich diesmal vorgenommen? Mhm. Und das, was sie sich vorgenommen haben, das hat mich so überrascht, weil Astrologie eigentlich überhaupt kein feministisches Thema ist, finde ich. Und deswegen.
Das ist interessant, ja.
Ja, aber es ist ein sehr beliebtes Thema und wahrscheinlich hat sie sich deswegen dieser Sache auch angenommen. Und ich war einfach gespannt, was eine Person, die sehr analytisch vorgeht, die sehr viel Theorie zu den einzelnen Themen liest, die sehr viel Philosophie studiert vorher, die immer viel Quellenarbeit und Recherche macht, was die zum Thema Astrologie überhaupt macht. Und dann habe ich das Buch gelesen und habe mir gedacht, hä? Weil es ist tatsächlich einfach nur eine Beschreibung von den einzelnen Sternzeichen.
Da gucken wir gleich, sorry, dass ich dich bremsen muss.
Alles gut.
Wir müssen ein bisschen Analyse übrig lassen. Ja. Da gucken wir gleich genauer rein, was sie da tut und ob das funktioniert. Nadja Scheherde, du hast dich jetzt für uns extra mit Liv Strömquist auseinandergesetzt und dieses Buch reingeguckt und meintest so, das ist eins der ersten oder das erste, was du von ihr gelesen hast. Was hast du für einen Eindruck? Ist das ein guter Einstieg?
Ja, ist ein total guter Einstieg. Also weil man auch sofort einen Zugang hat. Ich habe natürlich sofort zu meinem Sternzeichen hingeblättert, Wassermann.
Das war das chaotische Besserwisser / Weirdos war es, ne?
Es ist so lustig gewesen, weil ich habe vor ein paar Monaten mal herausgefunden, dass ich sehr illustre Sternzeichen, prominente Twins habe. Und zwar so Figuren wie Elizabeth Holmes, diese Scammerin, die Theranos gegründet hatte. Und Anna Delvey, also Anna Sorokin, die It Society geprellt hatte in New York. Und auch Cristiano Ronaldo. und es ist natürlich in dem
Comic-Band. Ich habe noch Alice Cooper und mich.
Ja, und in Ihrem Buch wird auch eben Cristiano Ronaldo natürlich direkt auf meinen Wassermann-Seiten breitgetreten. Und ich so, ah ja, das habe ich auch schon letztens rausgefunden. Schön. Nee, aber großartig. Ich liebe ja Astrologie und Horoskope und bin da voll dabei. Deswegen war es für mich ein guter Einstieg ins Thema.
Da kommen wir gleich auch noch drauf, was du so lernst von Horoskopen. Ich würde gerne auch noch mal beim Comic bleiben, bevor wir diesen Bogen machen. Hat der Comic denn eure Erwartungen erfüllt? Also war das jetzt von dem, was ihr bisher von Liz Strömquist gelesen habt oder zumindest über sie gehört habt, diese klugen Beobachtungen, lustige Stories, Info über Philosophie in lustigen Geschichten verpackt? Hat das hier funktioniert? Habt ihr da was gelernt?
Ja, also ich habe jetzt leider weniger gelernt, als ich mir erhofft hatte, weil das, was dann interessant ist, das macht sie dann am Ende mit einem buchstäblichen Twist, weil man die letzten 20 Seiten des Comics nämlich umdrehen muss und von links nach rechts liest. Und da kommt dann diese ganze analytische Sache erst, wo sie sich auf Adorno bezieht und noch einen zweiten Theoretiker und dann auch sagt, warum wir eigentlich alle so auf diese Astrologie abfahren. Und ich hatte mir das über das ganze Buch erhofft und nicht nur auf die letzten 20 Seiten. Aber ansonsten ist es ein typisches Strömquist-Buch. Die beißende Satire, die Kritik an vor allem vielen Prominenten, an denen sie oft kein gutes Haar lässt. Also bei mir ist es Gwyneth Paltrow als Waage mit ganz viel Scam-Geschichten und so weiter. Und das ist natürlich gut, weil es den Leuten vielleicht noch mal vor Augen führt, was diese Prominenten eigentlich da treiben. Und dass wir vielleicht zu hörig oder zu scharf drauf sind, diese Leute gut zu finden und sich uns da auch irgendwie einfangen zu lassen. Aber insgesamt hätte ich mir das mehr zusammengewünscht, als nur so als Bonuskapitel hinten, dass man sich sehr schnell auch überlesen kann.
Genau, es ist am Anfang einfach wirklich diese Auflistung von Sternzeichen, die ich genauso wie Nadja total spannend fand, weil ich auch, also ich habe auch hauptsächlich das Wassermann-Kapitel gelesen, weil natürlich geguckt, ob ich mich wiederfinde. Klar. Und dachte erst, ja, Besserwisser Weirdo passt, aber bei den Vergleichen mit Berühmten habe ich mich da jetzt nicht so wiedergefunden, da waren viele Nazis dabei. Ich fand das auch ganz interessant, aber ich sehe das wie du, da hat ein bisschen die Analyse gefehlt oder so ein bisschen habe ich mich gefragt, warum erzählt sie mir das eigentlich gerade? Nadja, jetzt weiß ich, dass du Ahnung von Horoskopen hast, mehr als ich auf jeden Fall. Wie war das denn bei dir? Hast du da was gelernt in dem Buch oder hast du noch mal eine andere Auseinandersetzung gehabt mit Horoskopen, als du die vorher hattest?
Also ich muss sagen, ich fand es einfach ein nettes Gimmick vor allen Dingen auch. Also ich hab reingeschaut und nicht gedacht, wow, jetzt lerne ich hier total geile Sachen noch, sondern es ist ja auch viel Trivia und auch so ein bisschen so die nervigsten und die schlechtesten Menschen der Welt und ihre Sternzeichen so, also wo man dann auch noch Informationen mitnimmt. Aber es stimmt natürlich so im großen ganzen Transfer, kommt es vielleicht ein bisschen zu kurz, aber ich habe gedacht, gut, es ist ein Thema, das viele anspricht, es ist auch nett umgesetzt und mir hat es auf jeden Fall schon unterhaltungstechnisch, sage ich mal, einiges gebracht. Und ich würde es auch weiterempfehlen. Also ich überlege tatsächlich auch, ob ich mir das nochmal, ich habe es jetzt, wie gesagt, als digitale Version mir angeschaut, ob ich es mir nochmal so hole, weil ich fand es irgendwie ganz nice.
Jetzt wird ja am Ende erklärt, Lara, hast du gerade schon erzählt, ne, da taucht dann Adorno auf, der so zusammenkrümmt, im Panel sitzt und irgendwie drüber spricht, warum wir Horoskope lesen. Kommt ja am Ende dieser doch relativ lange Erklärungstext über Horoskope. Das ist eine Doppelfrage, ihr müsst gucken, wer zuerst antwortet. Erstens, Lara Kalbert, an dich, verstehst du jetzt, warum Leute Horoskope gucken? Und Nadja Scherde, an dich, warum sind denn Horoskope so interessant? Warum interessiert mich das denn, was andere Wassermänner so machen und warum Mercury gerade in Retrograde ist und sowas?
Nadja, mach du zuerst.
Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen outen. Also ich bin ja auch eigentlich Soziologin und mag Fakten und so weiter und so fort, aber habe halt dieses Faible für Astrologie und für Sternzeichen. Und auch wenn das wahrscheinlich alles Mumpitz ist, finde ich das zumindest beim Wassermann, ich bin Wassermann, dass da alles zutrifft, also alles. Das stimmt einfach alles und ja, Spaß beiseite. Ich glaube, warum man sich so gern damit beschäftigt und generell mit so esoterischen Themen, sei es jetzt Tarotkarten oder irgendwie so Quatsch, es ist ja dann nicht immer Quatsch, weil Leute dann einfach sich ganz bewusst mit einem Thema vielleicht nochmal beschäftigen oder irgendwie Anhaltspunkte von außen bekommen. Und ich fand für mich immer interessant, okay, das ist jetzt so ein Moment, wo ich mich vielleicht nochmal, wenn ich mein Wochenhoroskop lese, auch ganz bewusst mit dieser Woche beschäftige oder mit irgendwelchen Eigenschaften, die natürlich bei jedem Horoskop auf alle Menschen angewendet werden können wahrscheinlich. Aber ja, so ein bisschen eine Mischung aus Awareness für sich selber und Manifestation. und auch irgendwas, wo man sich dran festhalten kann. Also so, und ich glaube, das macht den Reiz aus. Mhm. Und auch gerade in so einer chaotischen Welt hat es dann fast schon sowas Spirituelles. Und ich glaube, das ist das, was viele irgendwie anzieht oder das, was mich auch anzieht, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich Quatsch ist.
Lara Kalbert, wie sieht's bei dir aus? Haben dich Liv Strömquist und Nadja Scheer die überzeugt, dich jetzt auch mit Horoskopen zu beschäftigen?
Naja, nicht so wirklich. Also ich kann zumindest jetzt wirklich noch ein bisschen besser nachvollziehen, warum das für Leute interessant ist und auch so wichtig sein kann. Weil ich sehe schon auch die positiven Effekte, die werden ja hier auch kurz erwähnt, dass es eben die Leute bestärken kann, positiv irgendwie sich in Dinge zu trauen vielleicht oder in gewisse Dinge zu investieren, zeitlich oder emotional, die ihnen helfen können. Aber ich sehe halt auch, wie das Buch das auch sagt, die Gefahr, dass man alles dann darauf bezieht. Ja. Das heißt, man lehnt auch jegliche Eigenverantwortung ab, weil man sagt, na, ist nicht meine Schuld, der Merkur war gerade so schlecht. Ja. Und das ist natürlich eine Gefahr und das steht hier ja auch ganz konkret einmal drin, dass auch den gesellschaftlichen Fortschritt ein bisschen behindern kann, wenn wir alle unsere Verantwortung voneinander abschieben. Aber es kommt wieder darauf zurück, was ganz viele heutzutage, glaube ich, so als Grundbaseline zutrifft, ist, dass es in einer immer komplexeren Welt einfacher ist, simplere Antworten zu finden. Und das macht die Astrologie halt. Und wenn das den einzelnen Leuten hilft, dann ist das für mich eine gute Sache. Ich kann damit weiterhin nicht so viel anfangen, aber ich hoffe einfach, dass die Leute das nicht nur machen.
Lara Kalbert, Journalistin, und Nadja Scheer, die Soziologin und Autorin, sind heute hier zu Gast im Kompressor. Casual Friday nennen wir diese Ausgabe, wo wir über die Popkultur-Themen reden, die uns gerade besonders umgetrieben haben diese Woche. Lara hat den neuen Comic von Liv Strömquist mitgebracht. Der ist gestern erschienen und heißt Astrologie. Darum reden wir hier über Sternzeichen. Jetzt geht's um eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche aktuelle Serie, die auf einem sehr erfolgreichen Computerspiel basiert. Richtig, es geht um The Last of Us. Die Serie ist diesen Januar gestartet und kommt wirklich tatsächlich sehr gut an, aus verschiedenen Gründen, die wir uns hier gleich genauer angucken. Gemeinsam mit meinen Gästen, Journalistin Lara Kalbert und Autorin Nadja Scheer-D. Und wer die Serie noch nicht kennt, ganz, ganz knapp, es geht um Zombies. Diese Zombies sind Menschen, die von Pilzen befallen sind und deren Biss ist hoch ansteckend.
Wie lange leben Infizierte?
Oh, ich dachte, du gehst zur Schule.
Das ist leider eine echt beschissene.
Manche machen es einen Monat oder zwei. Aber andere von denen gibt's schon seit 20 Jahren.
Schon mal einen getötet?
Ja, sehr viele.
Nadja Scheer-D, du hast das Thema mitgebracht. Du sagst, das ist eine deiner aktuellen Lieblingsserien. Und obwohl diese Serie schon seit Januar läuft, ist es immer noch was sehr, sehr Wichtiges. Und wie du sagst, eins der größten Popkulturthemen für dich persönlich gerade. Warum?
Genau, also die Serie ist ja inzwischen auch bei der letzten Episode angekommen, ich glaube vor 2 Wochen, die wurde wöchentlich ausgestrahlt, das heißt, hat eigentlich mit 9 Episoden die ersten 3 Monate 2023 für mich bestimmt und ich hatte reingeschaut tatsächlich, nicht weil ich die Spiele gespielt habe, das habe ich nämlich nicht, also es gibt ja diese PlayStation-Reihe auch mit mehreren quasi Seasons. Aber ich bin generell an HBO-Produktionen interessiert und ich fand Trailer alles vielversprechend. Dann habe ich angefangen zu schauen im Januar und bin dann von Woche zu Woche immer tiefer eingestiegen in in dieses Faszinosum. Und die Serie ist ein Weltereignis gewesen oder immer noch eigentlich, weil sie eben nicht nur diese Zombie-Metapher bedient, sondern eigentlich auch so aktuelle Themen widerspiegelt, aufgreift, indem man identifizieren kann, wenn man nicht in dieser Apokalypse lebt.
Da reden wir gleich noch genau drüber, was das alles für Themen sind. Mir ging das tatsächlich aus. Ich fand den Anfang ein bisschen langweilig, weil das wirklich so klassisches Weltuntergangsding ist, was man schon 3-mal gesehen hat. Aber dann hat es mich gepackt und ich habe direkt bei der 3. Folge angefangen zu weinen. Das ist ein guter Cliffhanger, ich erkläre gleich warum. Aber erstmal nochmal zum Spiel. Lara Kalbert, du bist die Einzige von uns, die diese Spiele gespielt hat. Die haben natürlich die gleiche fesselnde Story und so, ne? Aber nach allem, was du jetzt über die Serie gehört hast, ist das vergleichbar? Also hat das den gleichen krassen Impact oder sind das einfach sehr gute Spiele?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ich glaube, es hat einen sehr ähnlichen Impact. Bei den Spielen ist halt immer dieses Interaktive, Immersive noch ein bisschen stärker. Also wir spielen da den Joel meiste Zeit und dann hast du natürlich eine viel krassere Beziehung zu der zweiten Hauptfigur, als wenn du das passiv konsumierst.
So, vielleicht müssen wir kurz die Story erklären.
Ja,
ne?
Es geht
um zwei Leute. Ein Mann, der ein Teenager begleitet und, ohne jetzt zu viel zu verraten, irgendwo hinbringen muss.
Ja, das ist, glaube ich, so ganz gut. Also er muss auf sie aufpassen und muss durch die verseuchte Welt. Und wenn man das selber spielt als eben Joel, diesen erwachsenen Mann, dann ist man da viel näher dran. Also das Spiel dauert ja auch viel, viel länger als die ganze Staffel und deswegen ist das schon nochmal ein bisschen was anderes, aber von der Story her ist es halt sehr nah aneinander und deswegen glaube ich, ist der Impact und vor allem die Themen, über die wir gleich sprechen, sind halt eigentlich eins zu eins die gleichen. Und das ist schon interessant, dass man das auch auf so andere Medien übertragen kann. Das ist ja bei Videospielen in den letzten 10, 20, 30 Jahren eher selten so gewesen, dass daraus in den anderen Medien dann so gute Produktionen auch geworden sind, die dann auch wirklich Leute, die überhaupt nichts mit dem Medium Videospiel zu tun haben, trotzdem so begeistern kann.
Es sind es diese Themen, ist sowas wie queere Liebe zum Beispiel. Das ist diese Folge, bei der ich weinen musste. Da ging es um so ein unglaublich süßes, älteres, schwules Paar aus einem schlecht gelaunten Prepper, der sich dann verliebt und glücklich wird. Also da musste ich wirklich weinen am Ende. Der Hauptcast ist zum Teil nicht binär. Es geht auch um sowas wie, was ich total großartig finde. Es geht um Menstruation. Also dieser Teenager findet dann irgendwann Tampons und freut sich und es kommt irgendwie eine Menstruationstasse vor. Und ich frage mich ja seit Jahren, was Leute machen in Zombie-Serien, wenn sie ihre Tage haben. Wurde das Zeit, dass das mal in Zombie-Geschichten vorkommt, dass die mal anders erzählt werden? Nadja, du darfst gerne anfangen.
Also ich glaube, dass es schon den Zahn der Zeit einfach trifft und eben auch damit so ein bisschen lebensechter wirkt. Und das eben in diesen Details dann auch dazu führt, dass man so ganz viele Momente hat, wo man sagt, ach ja, genau, das findet ja im normalen Alltag auch statt. Und das ist eben für mich das Faszinierende gewesen, dass da trotz eben dieser dystopischen, apokalyptischen Optik der Serie und natürlich auch des Skripts, klar war, der Alltag muss auch irgendwie weitergehen. Also sei es jetzt mit Menstruation oder mit romantischer Liebe oder. Und das hat für mich dann auch jede Woche immer einfach gemacht, da einzusteigen und mich nochmal ganz anders zu identifizieren als jetzt zum Beispiel mit The Walking Dead oder sowas. Weil ich das Gefühl hatte, ja, das ist schon eine krasse Storyline, aber da sind irgendwie viele Alltagsmomente irgendwie aufgegriffen. Und was ich ganz, ganz interessant fand, war, ich kannte Bella Ramsey und Pedro Pascal natürlich schon, weil ich auch Game of Thrones geguckt habe, wo beide mitspielen. Und er ist mir aber nie so richtig aufgefallen. Und es hat mich dieses Pedro Pascal-Fieber auch jetzt erst tatsächlich gepackt, nachdem ich The Last of Us geguckt habe.
Ja, ich glaube, das ging vielen so. Kam noch so ein bisschen auch jetzt mit Mandalorian natürlich auch perfekt ineinander. Jetzt kann man direkt die andere Pedro Pascal-Serie gucken.
Perfekt. Ich wollte euch tatsächlich fragen, an mir ist das komplett vorbeigegangen. Und Nadja Scherde, du nennst Pedro Pascal ja auch sowas wie Sexy Daddy in einer deiner Kolumnen. Könnt ihr mir diesen Hype erklären?
Ich glaube, das kann Nadja besser als ich.
Also die Serie wurde schon, bevor sie im Januar eben rausgekommen ist, schon ab Dezember massiv beworben. Und sobald die ersten Folgen draußen waren, sind dann auch die ersten Pedro Pascal-Memes aufgetaucht. Und er hat nochmal so einen richtig zweiten Frühling irgendwie, glaube ich, miterlebt. Also bei Mandalorian war es auch schon so natürlich, dass er so ein bisschen Hype hatte. Aber jetzt übertrifft das natürlich nochmal alles vorher Dagewesene. Und er ist einfach so ein handfester Hemd. Ärmeliger Typ, total sympathisch, der auch mit Fans immer irgendwie viel macht. Also das sieht man auch immer in den sozialen Medien, wenn irgendwelche Fans ihn beim Kaffee kaufen sehen oder so, dass er dann Selfies mit denen macht. Und wirkt auch so nahbar. Und ich glaube, das ist auch nochmal irgendwie was ganz Faszinierendes für Fans, wenn sie das Gefühl haben, ja, der ist irgendwie tatsächlich echt. Und er geht ja auch ein bisschen drauf ein, dass er eben als Sexy Daddy bezeichnet wird. Und sagt dann, ja, das bin ich auch und so. Also das hat so ganz viele interaktive Momente und ich glaube, das macht ihn vor allen Dingen auch sympathisch. Und dann korrespondiert es natürlich mit der Rolle und passt wunderbar zusammen. Also ich glaube, dass er jetzt noch insgesamt das laufende Jahr sehr gefeiert werden wird.
Und damit es nicht unter den Teppich fällt, Bella Ramsey, der die andere Hauptperson spielt, diesen Teenager, wird natürlich auch total gehypt. Ne? Also es ist nicht nur Pedro Pascal, sondern es sind tatsächlich beide. Eine ganz kurze Apokalypse-Frage zum Abschluss. Nach diesen ganzen Krisen, die ja jetzt irgendwie in Wirklichkeit passieren, ne? Wieso gucken wir uns dann als Eskapismus eine Serie an, in der die Welt vor 20 Jahren untergegangen ist? Also das ist das Setting, ne? Da ist 2003 die Welt untergegangen, wir sind im Jetzt. Wieso wollen wir dann einen echten Weltuntergang sehen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, glaube ich. Da gibt es keine eindeutige Antwort. Ich glaube, zum einen ist es, dass wir uns vielleicht erhoffen, da Überlebensstrategien für uns selber irgendwie anzueignen, dass wir sehen können, okay, es geht irgendwie weiter, die Welt ist zwar irgendwie kaputt, aber irgendwie überlebt die Menschheit. Also es gibt, ich glaube, es soll auch diesen Hoffnungsschimmer da erhalten, dass man sieht, okay, zwischenmenschliche Beziehungen passieren trotzdem noch, es gibt immer noch sowas wie Familien und ich glaube, diese Dynamiken, die sprechen uns einfach an, weil wir das uns auch erhoffen, dass wenn, auch wenn die Welt untergeht in irgendeiner Art und Weise, die Menschheit aber zusammenhält und das macht ja Last of Us genauso auch eine gewisse Zeit lang.
Kompressor Casual Friday haben wir diese Sendung genannt, in der wir mit unseren Gästen die Woche in der Popkultur nachbesprechen. Das sind heute die Journalistin Lara Keilbart und die Autorin Nadja Shehadeh. Und Nadja, die hat sich für uns die Serie Last of Us ausgesucht, die sie gerne mit uns besprechen wollte. Für sie gerade aktuell eins der wichtigsten Popkultur-Themen. Die Serie ist schon im Januar erschienen, jetzt gerade ist die letzte Folge angelaufen. Und der Hype auch um die beiden HauptdarstellerInnen ist ungebrochen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Ben Ebeling.
Das Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues ist gleich 12-mal für den Deutschen Filmpreis nominiert. So oft wie keine andere Produktion. Der Film über den Ersten Weltkrieg ist unter anderem als bester Spielfilm vorgeschlagen, wie die Deutsche Filmakademie in Berlin bekannt gab. Der Film von Regisseur Edward Berger hatte in den USA bereits 4 Oscars gewonnen. Das Drama Das Lehrerzimmer kommt auf 7 Nominierungen. Regisseur Ilkay Çatak erzählt darin vom Streit an einer Schule, der außer Kontrolle gerät. Auch dieser Film geht ins Rennen um die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Der Deutsche Filmpreis soll am 12. Mai verliehen werden. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt rund 3 Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Das Casa di Goethe feiert 25 Jahre seines Bestehens. Das Museum ist in der Wohnung im historischen Zentrum Roms untergebracht, in der Johann Wolfgang von Goethe von 1786 bis 1788 mit anderen Künstlern lebte. Anlässlich des Jubiläums hat das Museum zusammen mit Studierenden der Kunsthochschule Weißensee in Berlin neue Elemente in die Dauerausstellung eingefügt. Diese sind von heute bis zum Jahresende zu sehen. Anna Giordano.
Ein Johann Wolfgang von Goethe zum Sehen, Riechen und Hören. Aus einer pinken Box duftet es nach Rosmarin, aus einer anderen kann man sich Auszüge aus Goethes Briefen vorlesen lassen. Die Studierenden für visuelle Kommunikation der Hochschule Berlin-Weißensee möchten den Dichter im Hier und Jetzt erlebbar machen. Diese sogenannten Interventionen der Studierenden seien erste Impulse hin zu einer Neukonzeption des Museums, sagt Wolfgang Lersch, der Leiter der Casa di Goethe in Rom. Denn langfristig soll die Dauerausstellung moderner werden, Goethes Italienreise soll stärker in die Gegenwart geholt werden.
Das Goethe-Haus wurde 1997 eröffnet. Die eigentlich 2022 vorgesehene 25-Jahr-Feier wurde aber wegen Corona und einem Wechsel der Leitung des Museums verschoben. Utah hat als erster US-Bundesstaat die Social-Media-Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen eingeschränkt. Governor Cox unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz. Es verlangt unter anderem Altersnachweise von allen Bewohnern Utahs, die soziale Netzwerke nutzen wollen. Katrin Brandt.
Minderjährige dürfen nur noch dann ein Konto eröffnen, wenn ihre Eltern zugestimmt haben. Die Netzwerke sollen es Erziehungsberechtigten außerdem möglich machen, Posts und Chats der Kinder einzusehen. Und die Nutzung würde zeitlich eingeschränkt. Kinder und Jugendliche unter 18 dürften zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr morgens nicht mehr in ihre Accounts schauen. Es sei denn, die Eltern hätten ausdrücklich zugestimmt. Gouverneur Cox hält es für erwiesen, dass die Zeit, die Kinder mit sogenannten sozialen Medien verbringen, ihre seelische Gesundheit verschlechtert.
Die Deutsche Knicke-Gesellschaft unterstützt ein Jogginghosenverbot an Schulen. Jogginghosen seien Funktionskleidungsstücke und würden zum Sport oder für die Entspannungsphase danach getragen werden, sagte eine Sprecherin. Schulzeit sei Arbeitszeit, daher habe die Jogginghose dort keinen Platz. Zuletzt hatte ein Jogginghosenverbot an einer Schule in Wermelskirchen bei Remscheid hohe Wellen geschlagen. Die Schülerinnen und Schüler sollten dadurch dazu animiert werden, Kleidung zu tragen, die nicht zum Chillen verleite. Für die Vorbereitung auf das Berufsleben sei eine Abkehr von der Jogginghose wichtig, teilte die Schule weiter mit.
Wir haben hier weiterhin Besuch von zwei klugen Gästen, die Themen mitgebracht haben, die sie in der Popkulturwoche beschäftigt haben. Lara Keilbart und Nadja Shehadeh. Das nächste, über das wir jetzt sprechen, das ist ein Thema, das uns hier in der Redaktion besonders beschäftigt hat diese Woche. Es geht um den neuen IPCC-Klimabericht, den wir noch nicht so richtig in dieser Popkultursendung unterbekommen haben. Und es ist natürlich auf den ersten Blick gar nicht so unbedingt popkulturell, aber natürlich schon, wenn man sich zum Beispiel anguckt, welchen Platz das Thema in den Medien zurzeit hat oder auch, wenn es um so Sachen geht, die wir ja gerade auch besprochen haben, um fiktive Weltuntergänge und wie sehr die uns eigentlich von realen Krisen und realen Bedrohungen ablenken können oder wollen. Aber machen vielleicht nochmal einen thematischen Schritt zurück, bevor wir jetzt in die Analyse gehen. Was steht da drin in diesem Bericht? Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat bei der Vorstellung des neuen Berichts Anfang der Woche das so formuliert: Wir können das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, aber dafür müssen wir uns jetzt richtig, richtig ranhalten, hat er gesagt. Das ist eine der Kernaussagen. Er nennt den Bericht Survival Guide für die Menschheit und er sagt, wir müssen da jetzt wirklich an allen Fronten radikale Veränderungen einführen.
The climate time bomb is ticking. But today's IPCC report is a how-to-guide to defuse the climate time bomb. As it shows, the 1.5-degree limit is achievable, but it will take a quantum leap in climate action. This report is a clarion call to massively fast-track climate efforts by every country and every sector and on every time frame. In short, our world needs climate action on all fronts, everything, everywhere, all at once.
Ja, am Ende nochmal dieses Filmzitat, der aktuelle Oscar-Gewinner als bester Film. Wie geht's euch mit dieser klaren Ansage? Ist es eher deprimierend oder eher motivierend?
Boah, ich glaube, es ist weder das eine noch das andere, eher so eine Bestätigung. Also das, was ich schon seit einigen Jahren einfach, weil ich mich mit dem Thema immer wieder beschäftige, schon immer wieder in Gesprächen mit anderen sage, dass je länger wir warten, desto härter sind die Einschnitte, die wir dann machen müssen. Wenn wir vor 20 Jahren schon angefangen hätten, das dazu machen, müssten wir uns heute nicht so krass einschränken. Aber jetzt ist es halt so. Und es ist halt jetzt, ich finde es gut, dass er das auch in so einer Drastik formuliert mit der Zeitbombe. Weil das ist wirklich, wir stehen kurz vor dem Kabumm. Und wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist vorbei. Also es geht spät, noch länger können wir nicht warten. Und deswegen finde ich das gut.
Wie kommt es so in euren Bubbles an? Nadja, wie ist das bei dir? Also hast du das jetzt gerade bei der Arbeit im Freundeskreis viel besprochen oder ist das eher so untergegangen, diese Meldung, dass jetzt wirklich irgendwie 11:55 ist und jetzt aber wirklich, wirklich? War das bei euch viel Thema?
Also ich sag mal so teils, teils. Die meisten, die ich kenne und auch was ich so in meinen Bubbles verfolge, sind natürlich schon seit Jahren irgendwie an dem Thema immer mal wieder dran und verfolgen das auch mit so einem gewissen Weltschmerz einfach, ne? Also dass schon klar ist, dass das wirklich Zeitbombe ist und sehr bedrohlich und auch wirklich, also ich finde, man sieht es ja auch schon seit einigen Jahren tatsächlich jetzt, also wenn ich mir hier auch unseren Teutoburger Wald angucke oder so, dann ist das nicht mehr etwas, was nur in den Nachrichten stattfinden, sondern was auch tatsächlich hier unsere Landschaft verändert oder auch eben das, wie wir leben und leben können und wir wissen, da kommt was auf uns zu. Und ich finde trotzdem erschreckend, dass solche Nachrichten dann, ja okay, das war jetzt so eine Meldung, okay, life goes on, dass das aber auch tatsächlich wahrscheinlich bei vielen Leuten so ist und das so wegkonsumiert wird praktisch als Information und weiter geht's. Und da bin ich auch sehr beunruhigt, ehrlich gesagt, wie es damit noch weitergehen soll.
Und da stehen ja auch total drastische Sachen drin, ne? Also da steht drin, der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlbefinden und für die Gesundheit des Planeten. Das steht, fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt wahrscheinlich in Regionen, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sein werden. Und schon jetzt gibt es Dürren, Überschwemmungen, Hitze, an denen viele Menschen sterben. Das steht da auch drin. Also ich finde es einerseits cool und wichtig, dass der Bericht das so klar formuliert und dass die auch immer dazu sagen, wir können diesen Schaden noch eindämmen, wir können das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen, wenn wir jetzt ganz klar was verändern und radikal alles überall verändern. Das finde ich auch ganz gut und das ist vor allem kluges Framing, finde ich, ne? Weil man neigt ja sonst oft dazu, wenn die Bedrohung zu krass ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Und wenn sie das jetzt wirklich, und ich gehe davon aus, dass das Absicht ist, dass wenn sie jetzt wirklich bei jedem zweiten Satz dazu sagen, wir müssen radikal was ändern, aber wir können das noch schaffen, dann kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass das funktioniert. Funktioniert es bei euch? Geht es bei euch auf, dass ihr jetzt denkt, so jetzt aber endlich?
Also psychologisch ist es auf jeden Fall der richtige Kommunikationsgriff. Da immer ständig, nicht ganz am Ende, sondern alle zwei Sätze, drei Sätze zu sagen, wir können das noch ändern, wir haben es ändern, damit man diese Hilflosigkeit nicht hat. Und das Problem ist halt, dass unsere Gesellschaft global, aber auch zum Beispiel jetzt ganz, ganz klein hier in Deutschland, wir sind halt sehr langsam. Also Radikalität mögen wir Deutschen ja sowieso nicht so gerne, aber die globalen Strukturen auch nicht, die EU nicht. Alle diese großen Institutionen malen sehr langsam und das haben wir, die Zeit haben wir nicht mehr. Mhm. Und ich finde es gut, dass es dann jetzt ganz oft, weil das setzt sich dann im Kopf fest, wenn man das, wenn man den Bericht wirklich mal liest, ich hoffe, dass es auch wirklich mal ein paar Leute machen, sich nicht nur die Meldungen dazu anzuhören oder zu lesen, sondern den Bericht selber auch mal in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das muss in die Schulen, das muss in die Freundesinnenkreise, ich werde das ausdrucken und den einfach immer dabei haben, damit man das auch immer wieder vor Augen hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja.
Jetzt geht es ja in so Klimaschutzdebatten oft um Verzicht, ne? Also so diese Idee, wir müssen auf irgendwas verzichten, was ja natürlich auch total der kleine Preis wäre, um den Planeten zu retten, ne? Aber ich habe immer das Gefühl, ich müsste da jetzt auch gar nicht auch so viel verzichten. Also ich habe eh kein Auto, weiß nicht, ob das so eine krasse Einschränkung wäre, wenn ich jetzt im Winter mehr Kohl und eingelagerte Äpfel essen müsste. Privatjet habe ich auch nicht. Habt ihr das Problem eigentlich auch mit diesem Verzicht-Narrativ? Als müssten wir uns da jetzt krass einschränken und das will eh niemand, also stößt euch das auch manchmal so auf? Nadja, wie ist das bei dir?
Also ich finde es natürlich wichtig, ne, darauf zu achten, wie man konsumiert und irgendwie auch so klar auf eine Selbstverantwortung zucken. Aber ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass diese Lifestyle-Entscheidungen, die dann eben als Rettungsmaßnahmen auch so ein bisschen bei dem einen oder anderen propagiert werden, dass das so ein bisschen Make-up ist für das große Problem. Weil genau, ich meine, wie viel Bambuszahnbürsten soll aber ich denn kaufen?
Ich meine auch, wenn jetzt tatsächlich Privatjets verboten werden, weil ich finde ja auch, das sind Sachen, die global bestimmt werden müssen und nicht von den einzelnen KonsumentInnen. Auch wenn jetzt Privatjets verboten werden, finde ich jetzt nicht so die Einschränkung. Das meinte ich eher.
Überhaupt nicht. Ja, 100%. Also ich meine, wir leben ja total gut und wenn da eben Entscheider tatsächlich auch wirklich mal diese Flächen angehen, also Privatjets, aber auch Industrie und so weiter und so fort. Wir wissen ja eben auch, wo die ganz großen Emissionen herkommen und dass das eben nicht der einzelne Verbraucher unbedingt ist, der jetzt vielleicht dann ein Grad mehr mal in der Wohnung hat oder so. Ne? Und also ich habe das Gefühl, ich müsste mich nicht einschränken, egal was jetzt propagiert würde. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren schon verschiedene Einschränkungen irgendwie gehabt. Und das war immer okay. Also ich meine, jetzt gerade, ich gehe in den Supermarkt, da habe ich auch nicht immer alles. Und das brauche ich ja auch gar nicht. Ich brauche nicht irgendwie 12 Monate im Jahr eine Erdbeere oder irgendwie. Ne? Also ich glaube, man kann sich sehr schnell umgewöhnen.
Das ist halt genau das Problem. Ich glaube, wir haben zu lange in diesem Zustand gelebt, dass wir immer alles zu jeder Zeit haben konnten. Und jetzt ist es natürlich, jetzt fühlt sich das wie ein größerer Einschnitt an, das nicht mehr zu haben, obwohl ein maximal großer Anteil der Weltbevölkerung das noch nie hatte. Ja. Und wir halt wirklich sehr privilegiert hier auch lebten. Ich persönlich muss mich da jetzt auch nicht so super einschränken, aber es ist halt, man muss da schon auch ein bisschen differenzieren. Wir leben jetzt hier in Berlin in der Großstadt, wo guter öffentlicher Personennahverkehr ist. Wenn du irgendwo auf dem Dorf wohnst, brauchst du halt schon ein Auto. Das ist halt so. Du kommst da mit Bussen nicht so recht zurecht.
Aber wenn da jetzt jemand als Klimaschutzmaßnahme gute Busse einführt, ist das denn ein Verzicht? Oder ist das eine Bereicherung?
Gar nicht. Aber das ist das, was ich meinte vorhin mit dieser radikale Schritt. Das müsste jetzt innerhalb von 2 Monaten müsste in ganz Deutschland auf dem Land die Busse und Bahnstruktur verbessert werden. Das kriegen die einfach nicht hin. Mhm. Und dann ist es schon erstmal so dieser, oh, ich muss jetzt mich einschränken, weil ich darf nicht mehr so viel Auto fahren. Dabei wäre es zum Beispiel einfacher zu sagen, fahre nicht mehr so schnell Auto auf der Autobahn zum Beispiel. Das Tempoverbot oder auch diese ganze Diskussion, die wir jetzt mit E-Fuels und diesen ganzen Antriebsachen haben, das ist alles bla bla. Man könnte einfach sagen, es gibt nur noch das, Verbrenner sind raus, fertig. Das ist nicht so ein Rieseneinschnitt, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und im Alltag merkt man davon gar nicht so viel.
Ja, Nadja Scherde, in deinem aktuellen Buch in Anti-Göl-Boss geht es um das Recht auf Faulheit, was ich an sich schon sehr cool finde. Diese Idee, dass wir gar nicht immer mehr und immer wichtigere Arbeit brauchen vielleicht, sondern dass es auch noch andere Dinge im Leben gibt. Und das ist ja natürlich bei der drohenden Klimakrise auch eine Möglichkeit, ne? Die Zeit einfach mit schöneren Dingen füllen. Also jetzt mal abgesehen davon, dass weniger Fokus auf Wachstum natürlich auch global betrachtet helfen würde, dass wir das Klimaziel noch erreichen. Wollen wir bei all diesen Krisen die Zeit wirklich mit Arbeit füllen?
Nein, natürlich nicht. Leider müssen wir weiter arbeiten gehen. Wir haben es ja auch in den letzten Jahren bei allen Krisen gesehen. Ich habe aber das Gefühl, solange Leute zur Arbeit gehen und das Internet funktioniert, ist immer alles so business as usual. Und dann kommt durch alle Krisen durch. Ja, aber Spaß beiseite. Nein, und Arbeit ist natürlich auch einer der großen Umweltverschmutzer auf allen Ebenen. Ne? Also so dieses viele Arbeiten, viele Produzieren von Waren und Firmen, die da irgendwie befeuert werden müssen, das passiert ja nicht im Luftraum. luftleeren Raum, sondern das verbraucht auch unendlich viele Ressourcen. Und dann ist es wahrscheinlich schon auch teilweise umweltschonender, wenn die Leute nicht so viel arbeiten tatsächlich.
Lara Kalbert, Popkulturjournalistin und Nadja Scheherde, Autorin und Popkulturkolumnistin, die gerade zuletzt gesprochen hat, haben jetzt heute mit mir gemeinsam diese Woche in der Popkultur nachbesprochen. Kompressor Casual Friday haben wir das gekauft. Wir sind natürlich vielen Themen nicht so weit auf den Grund gegangen, wie wir es gerne getan hätten, aber wir können ja vielleicht nach der Sendung nochmal weiter nachbesprechen. Es ging vor allem um den neuen Comic von Liv Strömquist, die Serie The Last of Us und die Frage, wie der neue IPCC-Klimabericht aufgenommen wurde und ob uns das jetzt vielleicht irgendwie dazu anhält, tatsächlich mal zu handeln. Vielen, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall, dass ihr dabei wart.
Ja, gerne. Dankeschön.
Danke. Ciao.
Ciao.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Muster möglicher Welten.
Exoplanetaria. Erstkommunikation.
Du Exoplanet A.
Er ist Hauptplanet A.
Du Exoplanet I.
Er ist Hauptplanet I.
Du Exoplanet U.
Er ist Hauptplanet U.
Du nix verstehen.
So, nicht so.
Was sagt er?
Du bist Hauptplanet Mini-Mi-So.
Show, wie show, show, wie show.
Was? Show, wie show, wie show, wie show.
Ja, du verstehst seinen Rhythmus.
Ich muss gucken, welches du kennst.
Oh, nicht viel, aber Party Rock. Das kann ich am besten.
Party Rock, kannst du es?
Von wem?
LMVO.
Ja, das kann ich. Mach das an.
Party Rock.
Woo.
Let's go. Party rockers to the house tonight. Everybody just having good time. If you make it lose your mind, never's gonna see ya.
Shake it.